können wir uns wirklich leisten, Entscheidungen, die jetzt so wichtig sind, nicht objektiv zu treffen? Und darauf ist meine Antwort eben, nee, das können wir uns ganz und gar nicht leisten. Wir haben jetzt eine Chance, deshalb sage ich, wenn gleich während der Krise wir vielleicht nach hinten geworfen wurden, was traditionelle Rollenbilder anbelangt.
Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion Podcast von Beyond Gender Agenda. Mein Name ist Vicky Wagner, ich bin Gründerin der Initiative und spreche mit meinen Gästen darüber, wie wir Diversity und Inclusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen können. In der heutigen Folge begrüße ich dazu sehr herzlich Dr. Julia Sperling. Hallo liebe Julia, wie geht es dir und wo bist du denn gerade?
Ich grüße dich, guten Morgen. Mir geht es gut und ich bin in Frankfurt heute Morgen.
Du bist
im Homeoffice, wie du siehst.
Ich vermute mal im Homeoffice, genau. Und erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast heute. Wir haben hier auch einen spannenden Aufhänger, dazu gleich noch mehr. Aber du bist nicht nur Partnerin bei McKinsey, sondern auch Diversity-Expertin. Deshalb stell dich doch uns ganz einmal kurz vor und erklär uns doch, warum das Themenfeld D&I ein wichtiges Herzensthema für dich ist.
Sehr gerne. Ich bin ursprünglich Ärztin und Neurowissenschaftlerin und nunmehr seit vielen Jahren Partnerin bei McKinsey & Company. Und warum das Thema Diversity and Inclusion für mich persönlich wichtig ist, das hat sowohl einen inhaltlichen Grund als auch einen ganz persönlichen. Der inhaltliche Grund liegt darin begründet, dass ich mich stark mit Entscheidungen beschäftige und wie Menschen und Unternehmen, insbesondere Vorstände, bessere Entscheidungen treffen können. Und nicht überraschenderweise, für viele von uns hoffentlich, korreliert das natürlich stark damit, wie divers sie ihre Entscheidungspanels besetzen. Nur einmal aus der Arbeit kommen, vom Inhalt kommend, ist Diversity für mich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für bessere und objektivere Entscheidungen. Und ganz persönlich, also ich habe über 11 Jahre mit McKinsey im Ausland gelebt, also von Ostafrika über Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien zuletzt auch. Und gerade da, das bitte nicht wundern, ist mir so stark vor Augen geführt worden, was einem entgeht, wenn man denn jetzt gerade in Saudi-Arabien 50% oder sogar mehr der Bevölkerung, die hochgradig gut ausgebildet sind, nicht so sehr, zumindest damals, am gesellschaftlichen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Leben teilhaben lässt. Also ich habe die erste Diversity Unit dann in Saudi-Arabien gegründet und unzählige Frauen dort gecoacht, betreut, weiterentwickelt. Und deren Erfolge zu sehen, ist für mich was ganz Wunderbares. Das ist der persönliche Hintergrund.
Ja, der ist ja extrem spannend, Diversity in Saudi-Arabien aufgesetzt zu haben und da Frauen gecoacht zu haben. Jetzt, wer dich nicht kennt und dir bis jetzt nicht folgt, erstmal Folgeempfehlung auf LinkedIn für Julia Sperling. Aber der weiß vielleicht nicht, dass du blond bist. Also ich denke mal, als blonde deutsche Frau.
Auch, Vicky.
Ja, ich tatsächlich auch. Aber ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung in diesem kulturellen Umfeld, oder? Wie war das damals? Also da muss ich doch mal kurz nachhaken.
Auf der einen Seite ist es fast sogar einfacher, weil ganz klar ist, dass du was Fremdes, anderes bist. Okay. Weißt du, ich glaube immer, von der Veränderungstheorie her ist es fast einfacher, wenn du nicht Teil des Systems bist, dass du veränderst. Also es war ganz klar, irgendwie Julia Sperling ist da ein anderer, vielleicht ein Fremdkörper, aber ein immer mehr gewollter Fremdkörper in dem System, der Gutes herbeiführt. Ich würde sagen, in der Hinsicht hat es mir sogar geholfen, da anders zu sein. Ja, da kommen wir wieder zurück auf, deshalb brauchen wir ja diese Diversity, diese anderen Impulse, sonst repliziert sich ja ein System, ein Unternehmen, ein Entscheidungsprozess immer wieder genauso, wie er denn war. Und deshalb ist es genau so wichtig, da von außen frische Ideen und Blickwinkel zu bekommen.
Ja,
sehr schön. Ich muss sagen, was du sagst jetzt irgendwie am Golf und Dubai und was muss das schwierig gewesen sein? Ich finde es fast einfacher, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich es sage, ich finde es fast einfacher, wenn man so klar benennen kann, was falsch ist und was in so großem Ausmaß falsch ist. Weil dann hast du eine Definition dessen, was du verbessern möchtest. Als ich nach Deutschland zurückkam, ja, und jetzt natürlich überhaupt kein Vergleich in dem, was Chancengerechtigkeit hier schon geboten wird, schon vorhanden ist, hast du aber viel mehr diese kleinen, impliziten, ja, wir nennen sie häufig diese unconscious bias, die da sind, die aber nicht ganz genau benennen kannst. Und deshalb ist es auch so schwierig, und das sehen wir ja leider, entsprechend Fortschritte für mehr Chancengerechtigkeit,
für Männer, Frauen, diverse Talente in Deutschland zu schaffen. Also das darf man nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, gegen etwas anzugehen, was man gar nicht so ganz genau benennen kann.
Ja, das wäre tatsächlich jetzt auch meine Frage gewesen. Vom Ausland kommend, Blick jetzt nochmal auf Deutschland. Wie bewertest du denn die aktuelle Situation in Deutschland im Hinblick auf tatsächlich gelebte Diversität? Und uns interessiert besonders in den Top-Führungsetagen unserer Wirtschaft.
Wir haben ja gerade eine neue Studie nochmal rausgebracht. Also zu einem mit der Initiative Chefsache, deren Convener ich ja in Deutschland bin. Dort haben wir uns angeguckt, was New Work denn bedeuten kann in Bezug auf Chancengerechtigkeit. Und zum anderen haben wir als McKinsey eine Diversity Wins Studie herausgebracht, die noch einmal beleuchtet, was denn Diversity bedeutet als Erfolgsfaktor. Und da muss ich sagen, da haben wir in Deutschland noch nicht so ganz so viel hingehört, wie wir hinhören könnten. Das meine ich damit. Ja. Also die Diversity-Win-Studie sagt ganz deutlich und nicht zum ersten Mal, ja, wer unsere früheren Women Matter etc. Reportagen kennt, müsste schon über 10 Jahre hinweg gehört haben, dass eine Vorstandsetage, eine Führungsebene, die diverser besetzt ist. Ja, und das haben wir auch entsprechend quantifiziert gemessen. Also wir haben dann gesagt, wer in der obersten Quartile, was Diversität anbelangt, in seinen Führungsetagen ist, hat eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit, besser zu performen, finanziell besser zu performen, als der Branchendurchschnitt. So, und das ist ja schon mal eine Marke. 25% bessere finanzielle Performance korrelieren damit, dass ich im obersten Quartil bin, was Diversity anbelangt. So, für jeden, der einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, natürlich, eine Korrelation ist keine Kausalität. Also wir können nicht sagen, weil Diversity da ist, performt das Unternehmen besser. Aber das kann man sich ja selbst überlegen, wenn der eine Faktor vorhanden ist und der andere auch, ob es da nicht doch irgendeinen kausalen Zusammenhang gibt.
Ja, davon würde ich ausgehen. Deshalb schätzen wir tatsächlich als Initiative eure Studie auch immer sehr. Diversity Wins, How Inclusion Matters, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Ich denke, das kannst du uns auch nochmal erläutern. Wie trägt denn Inclusion dazu bei, dass Diversität überhaupt wirtschaftliche Vorteile bringen kann?
So wichtig, weil Diversität ohne Inclusion ist nicht nur zu kurz gesprungen, sondern auch sehr riskant. Warum? Wenn man Diversität definiert an den richtigen Mix, die richtige Anzahl von Talenten mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichem Geschlecht, Alter, Ethnicity, was auch immer dazu gehört, zu haben. Und mir hat mal eine Kollegin sehr schön gesagt, weißt du, Diversity bedeutet, you get invited to the party, also du darfst zur Party gehen. Aber Inclusion bedeutet, you're being invited to dance, also du darfst mittanzen. Und das ist genau der Unterschied. Diversity heißt lediglich, dass man den ersten Schritt gemacht hat, also dass man divers besetzt hat. Und Inclusion heißt, dass dann diese Talente, die man ausgewählt hat, auch tatsächlich in den Entscheidungsprozessen mit eingebunden sind. Und zwar auch nicht nur formal mit eingebunden sind, sondern dass deren Meinungen, Ideen auch tatsächlich gewollt und gehört werden. Warum sage ich, es ist riskant, nur Diversity zu haben? Man kann ja sehr schnell, wenn man nicht vom Business Case überzeugt ist, dann sage ich ja, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland. Also wenn man vom Business Case so etwas überzeugt ist und denkt, na gut, dann besetze ich mal die ein oder andere Stelle anders. Dann sehe ich aber zu, dass wenn es so richtig um die wichtigen Entscheidungen geht, diese Person gar nicht im Gremium mit drin sitzt. Oder dass ich überhaupt mich nicht drum kümmere, wenn die Person dann immer wieder mal unterbrochen wird, dann doch nicht auf dem Panel was sagen darf. Wenn diese Person einfach nicht dazu geführt wird oder einfach nicht ermöglicht wird, das, was sie eben so besonders macht, ihre Diversität mit an den Tisch zu bringen. Ja, und um Inclusion sorge ich mich fast noch mehr als um die eigentliche Diversität, weil die können sie einfach rekrutieren. Inclusion heißt, eine ganz andere Kultur herzustellen.
Und würdest du denn als Beraterin sagen, wie baut man am besten Inclusion auf oder wie verankert man das am besten in der Unternehmensorganisation und auch in der Kultur? Wo muss man da eigentlich anfangen? Das höre ich nämlich relativ oft, was ja eben auch, wie du es gerade sagtest, nicht so einfach ist. Also ich bleibe jetzt mal bei dem üblichen Beispiel, die Frau im Vorstand, das kriegt der eine oder andere noch hin.
Manche auch das nicht, aber genau.
Ja. Auch das nicht, siehe unsere DAX-Vorstandsetagen, DAX 30, aber abgesehen davon, also das bekommt der eine oder andere noch hin, aber wie schaffe ich es denn wirklich zu einer inklusiven Organisationskultur und Struktur zu kommen?
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir bei McKinsey nehmen da jetzt auch unsere eigene Medizin. Ich verantworte global unser Diversity und Inclusion für die Firma. Und wir sagen, im Grunde genommen gibt es zwei verschiedene, aber miteinander zusammenkommen müssende Stoßrichtungen. Also zum einen muss man natürlich sicherstellen, dass alle Prozesse und Strukturen frei von Bias sind. Und dazu führen, dass man tatsächlich diverse Talente auch rekrutiert und in die Organisation erfolgreich onboardet, weiterentwickeln lässt. Ja, das sind also vom Recruiting angefangen, über das Onboarding angefangen, über die verschiedenen Evaluierungsprozesse weiter hinausgehen. Also es gibt wirklich formale Dinge, an denen man arbeiten kann und muss. Das inkludiert auch, wie schaffe ich es, dass häufig Frauen, aber auch immer häufiger Männer nach einem längeren Leave, also nachdem sie länger nicht gearbeitet haben, wieder zurückkommen, wieder in die entsprechende Arbeit eingegliedert werden. Das ist das Formale und es ist wichtig. Für mich ist das fast die Basis, die Grundvoraussetzung vor allem. Was ich mich jetzt viel stärker und mit Erfolg beschäftigt habe, ist, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass das jetzt nicht nur im Prozess und Strukturen verankert ist, sondern dass man es auch tagtäglich in der Art, wie wir miteinander umgehen, sieht. Und was wir jetzt da gemacht haben, wir haben einfach mal gesagt, grundsätzlich möchten Führungskräfte durchaus inklusiv sein. Also wenn wir jetzt in ein Unternehmen gehen würden und fragen würden, would you like to be an inclusive leader? Wären Sie gern ein inclusive leader? Yes! Ja? Also er sagt jetzt erstmal per se keiner Nein. Das ist jetzt nicht irgendwas vielleicht befremdlich, was man kennt, aber also do you want to be an inclusive leader? Yes! Gut. Also nehmen wir mal an, und das geht tiefer in so Verhaltenstheorien, als man es jetzt denkt. Aber Motivation ist da. Also dann fragt man als nächstes, sind denn die Fähigkeiten da? Dann wird es vielleicht schon etwas schwammiger, aber grundsätzlich, wenn man sich nachher mal so anguckt, was es denn heißt, inklusiv zu sein, sind die Fähigkeiten häufig vorhanden. Hier und da muss man noch an Unconscious Bias Awareness etwas arbeiten, also an dem Bewusstsein, dass man diese Unconscious Bias trägt. Aber grundsätzlich hat man mal diese Fähigkeit, sich auch zu verhalten. Und dann wird es spannend. Da muss man nämlich definieren, und da scheitern die meisten dran, was heißt es denn konkret? Ja? Also man kann hingehen, sie kann sich beschweren, die Welt ist nicht inklusiv, aber dann sage ich, dann definier es mir mal bitte. Dann sag mir mal bitte, was es denn ist. Und da wird es, wie gesagt, interessant. Das ist dann mit, schaut man nach diversen Meinungen im Raum. Sprich, wenn man diverse Talente vor sich hat und 2 von 10 gar nichts im Zimmer sagen, dann muss man eben als Inclusive Leader einmal hingehen und sagen, was denkst denn du darüber? Oder was würdest du denn hier sagen? Stimmt das mit dir überein? Und eine Atmosphäre kreieren, in denen die sich wirklich trauen, was zu sagen. Wenn man, und das werden vielleicht viele Frauen, auch statistisch ist es leider verifiziert, mir zustimmt, Frauen werden, ohne dass man es bemerkt, einfach häufiger unterbrochen als Männer. Also wenn ich ein Inclusive Leader bin, dann höre ich halt mal genauer hin und gucke, wer ausreden darf oder wer nicht ausreden darf. Oder noch schlimmer, und das ist leider auch historisch belegt, dass Ideen, die eigentlich mal von diversen Talenten, auch von Frauen, aber von Minderheiten auch erdacht wurden, ganz häufig dann im zweiten Schritt von einer Mehrheit genommen wurden und als die eigene verkauft. Ja, das kennt man wahrscheinlich auch im Meeting. Also was macht ein Inclusive Leader wieder? Er hört mal oder sie hört mal ganz genau hin und guckt, wer war denn jetzt derjenige im Raum, der als erstes diese Idee hatte? Und dann kann man ja auch galant, wenn die dann zum zweiten Mal verkauft wird, sagen, ich sehe, du hast gut zugehört und das wurde ja schon gesagt. Also was mir ungemein wichtig ist, sind diese tagtäglich eine präzise Definition, des was denn Inklusion für dieses Unternehmen tagtäglich bedeutet. Und wir arbeiten dann auch mit so kleinen Erinnerungen, Nudges etc. daran, dass im richtigen Moment dann die Leader, die das möchten, daran erinnert werden, sich auch entsprechend so zu verhalten.
Ja, super Tipps. Das ist, glaube ich, immer ganz wesentlich, weil es ist so das alltägliche Doing. Ne? Also das große Konzept oder die große Strategie, die lässt sich mit Mühe und Wille durchaus schreiben, aber dann die Umsetzung und dann auch wirklich das Umfeld zu schaffen, das ist wesentlich. Vielen Dank dafür den Einblick, wie ihr es bei euch hinbekommt. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, eure neuesten Ergebnisse kamen jetzt gerade mitten in der Corona-Pandemie raus. Mhm. gibt viel Diskussion darum oder darüber, wie Corona letztendlich unsere Bemühungen für Diversity beeinflusst oder nicht, ob die in der Pandemie noch eine Wichtigkeit haben oder eine Wichtigkeit gewinnen oder verlieren. Die Thematik D&I, wie siehst du das? Bist du der Ansicht, dass Corona uns eher als Brennglas verdeutlicht, wo wir stehen und wir geben uns dann noch mehr Mühe in Deutschland? Oder ist es so das Gegenteil, dass es von der Wichtigkeit eher in den Hintergrund rückt, weil wir uns jetzt tatsächlich nur noch um unsere Gesundheit kümmern? Wie schätzt du das ein?
Ja, gerade in Corona haben wir erst einmal erlebt, wie doch vielerorts zu Hause wieder klassischere Rollenmodelle etabliert wurden und wie auch Unternehmen mit gutem Grunde sehr fokussiert darauf waren, in der Krise zu überleben, weiterzumachen, etc. So. Jetzt fragt man sich aber, wie schafft man es denn in dieser neuen Welt, vor der wir stehen? Können wir uns da wirklich leisten, auf Talente zu verzichten? Können wir uns da wirklich leisten, diese 25% im Branchendurchschnitt auszuperformen in der finanziellen Performance, indem wir eben nicht auf Diversity setzen? Also können wir uns wirklich leisten, Entscheidungen, die jetzt so wichtig sind, nicht objektiv zu treffen? Und darauf ist meine Antwort eben, nee, das können wir uns ganz und gar nicht leisten. Wir haben jetzt eine Chance, deshalb sage ich, wenn gleich während der Krise wir vielleicht nach hinten geworfen wurden, was traditionelle Rollenbilder anbelangt, haben wir jetzt die Chance, nach vorne, und zwar weit nach vorne geworfen zu werden, was neue Arbeitsweisen und andere Arbeitsweisen anbelangt. Also für mich ist New Work, nicht für jede Berufsgruppe, nicht für die Industrie zu, aber dort, wo immer New Work möglich ist, im Sinne von zeitlich flexiblen Arbeiten, räumlich flexiblen Arbeiten, Outcome, also das, was rauskommt, fokussiert halt eher als den Prozess. Ja, da können wir im Moment enorm, enorm viel aus der Krise mitnehmen, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Talente im Arbeitsprozess mit eingebunden werden können und führen können. Ja. Also für mich liegt in der Krise eine große Chance, wenn wir es jetzt nicht komplett verschlafen, was natürlich immer ein Risiko ist.
Ja, absolut. Und ich glaube, da braucht es den ein oder anderen Wachrüttler. Ja, deshalb haben wir auch den Wake-up-Call ins Leben gerufen, um genau das zu tun. Und dafür sind natürlich auch eure Studien sehr wichtig und auch die Arbeit bei der Initiative Chefsache. Ich denke, desto mehr Initiativen und Menschen da Seite an Seite kämpfen, umso mehr können wir erreichen. Also das finde ich großartig. Was mich aber tatsächlich noch interessiert ist, warum stehen wir denn in Deutschland, wo wir stehen? Und jetzt sagst du selber, jetzt in der Krise müssen wir deutlich noch auf das Thema hinweisen und darauf hinweisen, welchen wirtschaftlichen Effekt wir haben können. Aber warum haben wir in Deutschland eigentlich diese Schwierigkeiten, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und wirklich unsere Wirtschaftselite dahin zu bringen, sich für die Zukunft diverser aufzustellen? Was glaubst du, ist da wirklich so der wesentliche Punkt? Was ist der Schlüsselmoment? Wie können wir da noch effizienter arbeiten, um Überzeugungsarbeit zu leisten?
Zum einen geht es natürlich darum, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die gerne in Führungspositionen tatsächlich Einfluss hätten, das auch haben können. Ja, also da gibt es einmal eine Rahmenbedingungsdiskussion. Da geht es darum, ganz banal, studieren Frauen die richtigen Fächer? Haben sie aktuell die richtigen Kompetenzen? Die Antwort ist nein, Gott sei Dank, aber in der Krise haben wir zeigen können, dass gerade digitale Kompetenzen sich auch on the job erlernen lassen und dann nicht unbedingt das MINT-Fach studiert werden sollte. Aber natürlich gibt es eine Rahmenbedingung, zum ersten Mal sagen, wir brauchen die richtige Anzahl an Talenten und das fängt schon sehr, sehr früh an. Natürlich gibt es dann weitere politische Rahmenbedingungen von Kinderbetreuung, Infrastruktur etc., angefangen von der paritätischen Aufteilung der Elternzeit etc. zwischen Frau und Mann. Also einiges gibt es da an Rahmenbedingungen zu tun. Wenn du mich jetzt fragst, warum passiert da nicht mehr Druck, warum kommt da nicht mehr Druck von der Vorstandsebene? Bessere Entscheidungen sind ja nicht unbedingt einfachere Entscheidungsprozesse. Also grundsätzlich kann man das ja auch wunderbar nachvollziehen, dass wenn ich als Vorstand eine Idee habe und mir die Gruppe zunickt und mich wieder einmal lobt, wie wunderbar diese Idee ist und ich schon in der nächsten Generation der Unternehmensentwicklung lauter kleine Julias, wahrscheinlich braucht man von denen mehr, aber lauter kleine Julias heranwachsen sehe, ja, diese ganzen Thomases-Diskussionen, die dann heranwachsen und die nächste Generation von mir als Führung widerspiegeln, das ist ja dann meine Legacy, mein Lebenswerk. Also ich kann absolut ohne böse Absicht verstehen, ist rein menschlich, warum eine homogene Gruppe einen angenehmeren Entscheidungsprozess generiert, als wenn da, und das darf eben nicht nur die eine und nicht nur die jüngste in dem ganzen Gremium sein, aber als wenn da eben noch 2, 3, 4, 5 andere Personen sitzen, die sagen, Moment mal, passt es denn wirklich? Mein Erfahrungshorizont hat mir gezeigt, das, oder darf ich mal eine Frage stellen, die jetzt noch niemand gestellt hat? Oder wenn ich euch höre, fehlt mir, also dieses Moment, und das reibt sich natürlich, das ist weitgehend unangenehm und weist einen vielleicht auf eigene Fehler, auf eigene Shortcomings hin. Ja, genau. Also von daher, ich glaube, es hat sowohl Gründe in den Rahmenbedingungen, die wir hier in Deutschland haben, dass wir nicht die richtige Anzahl an Talenten in den richtigen Fächern vor uns haben, aber es hat auch ganz stark damit etwas zu tun, wie homogene Gruppen einfach angenehmere Prozesse absolvieren.
Die Meinung teile ich zu 100%. Und du hast mal so schön prägnant gesagt, Diversität schafft keine Harmonie, sondern erfordert Energie. Ja, also natürlich auch in gewisser Weise ein Kraftakt. Und zum einen sagt man jetzt, die Corona-Krise verlangt einem schon sehr viel Energie und Kraft ab, um wirtschaftlich daraus mit Aufschwung wieder rauszukommen und sozusagen diese Gap letztendlich zu neutralisieren und wieder in Wachstum zu kommen. Das ist ja sowieso schon mal ein Kraftakt. Und da würde mich interessieren, was rätst du deinen Kunden? Wie können sie diesen Kraftakt für Diversität, weil sie natürlich danach einen Payout haben werden, es wird sich wirtschaftlich bemerkbar machen, es wird ihnen beim Wirtschaftlichen auch schon helfen können. Aber was rätst du deinen Kunden, wie können sie diesen Kraftakt am effizientesten sozusagen bewältigen?
Ich glaube, je klarer man sich über genau diesen Business Case, den du gerade beschrieben hast, ist, umso besser. Das heißt, wenn du jetzt CEO bist, dann überlegst du dir für dein Unternehmen, wie schaffe ich es, dieses Unternehmen nicht nur aus der Krise heraus, sondern auch wirklich zukunftsfähig zu machen, zu gestalten. So, was brauche ich dafür? Und dann muss es ein ganz interner Prozess, vielleicht Neurowissenschaftlerin, also das Gehirn muss eben anspringen und sagen, ich verstehe, eine sich immer ändernde Welt braucht diversere Perspektiven, auch wenn ich mich als CEO, als Vorstand wohler damit fühle, eben nicht so viel zu rütteln, nicht so viel zu ändern. Die Welt um mich herum tut es ja. Und darauf brauche ich eine Antwort. Und da möchte ich gewinnen, nicht nur heute, sondern gerade in dieser Zukunft möchte ich gewinnen, in dieser New Work Zukunft, in dieser vernetzten Zukunft, in dieser Zukunft, die Digitalisierung, Automatisierung etc. mit sich treibt. Und das kann ich nur, indem ich auf kein Talent verzichte. Im Gegenteil, indem ich diese diversen Meinungen mit fest einbringe. Und sobald das einmal im Kopf angekommen ist, muss ich halt denen, die mit mir arbeiten, helfen, diesen gleichen Prozess auch in ihrem Kopf hinzukriegen und ihre Geschichte dafür, warum es jetzt Sinn macht, warum es jetzt wichtig ist.
Absolut. Und Beyond Gender Agenda setzt sich als eine Initiative dafür ein, Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen und jetzt darüber nachzudenken, wie wir uns eben zukunftsfähig aufstellen können. Gerade in der Krise halten wir das für sehr wichtig. Und welchen Beitrag muss deiner Meinung nach zum einen die Politik und zum anderen die Wirtschaft leisten, damit wir eben dies gemeinsam erreichen können?
Genau, also politische Rahmenbedingungen hatte ich jetzt schon ein bisschen angedeutet. Da geht es tatsächlich darum, einmal um das Bildungssystem, um MINT-Fächer attraktiver zu machen. Da haben die Bildungsträger eine Aufgabe, was paritätische Elternzeit, also was dieses Gleichgewicht von Mann und Frau, gerade wenn es dann um Kinder, Familiengründung etc. geht, ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Diese Sicherstellung, dass wenn denn beide eine Dual Career, also beide arbeiten möchten, dann auch entsprechend für das Kind eine adäquate Betreuung zu finden. Ich glaube, das sind alles Rahmenbedingungen, die sich die Politik genau ansehen muss und in denen sie sich engagieren muss. Da können wir viel von den Nordics, also von Skandinavien insbesondere lernen. Was die Wirtschaft tun muss, ich glaube, zum einen ist es, Kompetenzen gezielt fördern. Ich sagte, die Krise hat gezeigt, dass man durchaus on the job, wenn es denn sein muss, digitale Kompetenzen erlernen kann. Und gerade diese sind es, die in der Zukunft immer, immer wichtiger werden. Also für ein Unternehmen zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Gruppe von meinen zukünftigen Führungskräften, aber gerne auch viel breiter im Unternehmen und stelle sicher, dass die zukunftsfähig ein Skill-Building, eine Bildung, Weiterbildung erhalten. Und das Ganze dann eben zwischen Männer und Frauen aufsplitte, das ist ganz wichtig. Also einmal Kompetenzen fördern, jetzt on the job fördern. Das Zweite, was ungemein wichtig ist, ist das ganze Thema flexibles Arbeiten jetzt nicht zu vergessen. Ne? Das ist wieder so ein Risiko, dass wir, ach, jetzt geht es ja wieder einigermaßen, jetzt machen wir genauso weiter, wie es vorher war doch eigentlich ganz gut und jetzt war es eben nicht. Ja? Und dass man genau guckt, welchen Mix, welches Hybridmodell aus Homeoffice, aus On-the-Job in Unternehmen vor Ort zu sein, richtig ist, was bezüglich Arbeitszeiten dafür in der Politik wichtig und möglich ist. Ja? Also diese Flexibilität ist ein zweiter wichtiger Punkt zusätzlich zu den Kompetenzen. Natürlich müssen die Strukturen dafür ausgebaut werden. Das heißt, wenn ich keine digitale Infrastruktur habe, kann ich natürlich nicht anfangen, über örtlich mobiles etc. Arbeiten zu sprechen. Da müssen Unternehmen nachschauen. Ja, und dann finde ich nicht überraschend, als letzten Punkt tatsächlich jetzt sehen, dass alle Talente, alle Ideen, alle einfach Bewegungsdrang, aller Geist nach vorne zu kommen, eben genutzt wird. Also, dass man Frauen, Männern, diversen Talenten nicht nur eine Chance gibt, sondern eben ein Arbeitsumfeld schafft, in denen sie erfolgreich sein können.
Ja, wunderbar. Dann bleibt mir tatsächlich an diesem Punkt nur noch dir zu danken. Du hast so viel Input gegeben und so viel Inspiration geliefert und eben auch Tipps, wie Unternehmen ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen können und dadurch Diversität so fördern können, dass es einen wirtschaftlichen Impact hat für ihre Zukunft. Dafür danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit heute, für diese tolle Inspiration und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles Gute und bleib vor allen Dingen gesund, liebe Julia.
Vielen Dank, Vicky. Danke.
Danke dir.